Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Montag, den 25. Januar. Heute mit den folgenden Themen. Es ist ein historisches Urteil. In Basel wurden am vergangenen Freitag 5 KlimaaktivistInnen freigesprochen, die im Sommer 2019 den Hauptsitz der UBS blockiert hatten.
Ja, wir freuen uns natürlich sehr über den Freispruch und darüber, dass das Gericht eigentlich bestätigt hat, dass der Protest gegen die Geldflüsse der UBS in Milliardenhöhe legitim war und auch weiterhin notwendig bleibt.
Dann, Kinder und Jugendliche leiden derzeit besonders stark unter den Folgen der Corona-Pandemie. Im öffentlichen Diskurs werden sie aber eher stigmatisiert als integriert.
Ich finde, es muss Platz haben, dass man laut rumschreit manchmal. Es muss auch Platz haben, dass man rumrennt, auf Sachen klettert. Und es muss auch Platz haben, dass Jugendliche ihre Grenzen austesten können.
Und außerdem, ein Film provoziert die russische Elite. Wir sprechen über die neuesten Recherchen des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Sein kürzlich erschienenes Video wirft einen Blick auf Putins Reichtum und seine korrupten Seilschaften. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Salim Staubli.
Bei Protesten gegen eine nächtliche Corona-Ausgangssperre kam es in den Niederlanden bereits die zweite Nacht in Folge zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Zu Ausschreitungen kam es in insgesamt 10 größeren Städten des Landes. Laut niederländischen Medien wurden dabei mehr als 130 Personen festgenommen. In der Stadt Eindhoven trieb die Polizei hunderte Demonstranten mit Tränengas auseinander, wie ein Regionalsender berichtete. Mehrere Fahrzeuge seien dort in Brand gesteckt worden, zudem kam es zu Plünderungen von zahlreichen Geschäften. Der Bürgermeister von Eindhoven äußerte sich drastisch über die Eskalation der Proteste. Würde sich die Lage nicht bald entspannen, werde die Niederlande womöglich mit einem Bürgerkrieg rechnen müssen. Innerhalb von nur 2 Tagen hat das Rettungsschiff Ocean Viking insgesamt über 370 geflüchtete Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. Die Geflüchteten waren von Libyen aus mit Gummibooten gestartet, um nach Europa zu gelangen. Laut der Schiffscrew befinden sich auch zahlreiche Minderjährige unter den Geretteten. Das Schiff darf die geretteten Bootsflüchtlinge nun nach Sizilien bringen. Das teilte die Betreiberorganisation SOS Mediterranee gestern Abend auf Twitter mit. Trotz schlechtem Wetter musste die Schiffscrew fast 24 Stunden lang auf die entsprechende Genehmigung Italiens warten. Ein Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam kommt zum Schluss, dass die Corona-Krise die soziale Ungleichheit massiv verstärkt hat. Hunderte Millionen Menschen hätten seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor einem Jahr ihren Job verloren. Besonders stark betroffen seien Menschen in Entwicklungsländern und Angestellte in Tieflohnbranchen, in denen vor allem Frauen angestellt sind. Bis sich die Welt von diesem wirtschaftlichen Schock erholt habe, könnte es mehr als ein Jahrzehnt dauern, schätzen die Autorinnen und Autoren der Oxfam-Studie. Deshalb plädieren sie dafür, dass sich Konzerne und Superreiche nun stärker an der Finanzierung des Gemeinwohls beteiligen. Dies könne beispielsweise erreicht werden, indem die Regierungen kurzfristig die Steuerpolitik anpassten. In der Ostsee hat Russland gestern mit den Abschlussarbeiten an der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 begonnen. Dies trotz drohenden US-Sanktionen und der Forderung nach einem sofortigen Baustopp durch die Europäische Union. Laut der Wochenzeitung Die Zeit finden die Bauarbeiten an der 1200 Kilometer langen Pipeline derzeit vorwiegend in dänischen Gewässern statt. In den dänischen Gewässern ist die Fortsetzung des Projekts momentan erlaubt. Die Nord Stream 2 ist größtenteils vom russischen Staatskonzern Gazprom finanziert und soll das Potenzial für russische Gaslieferungen nach Deutschland erhöhen. In der EU ist das 9 Milliarden Euro Projekt allerdings seit langem umstritten und auch die USA lehnt das Projekt rigoros ab. In die Schweiz. In der Nacht auf heute hat es in weiten Landesteilen erneut viel neuen Schnee gegeben. Im Kanton Bern hat die Polizei bereits über 30 Unfälle verzeichnet. Im Straßenverkehr sei derzeit höchste Vorsicht geboten, so die Kantonspolizei. Und auch im öffentlichen Verkehr muss mit Verspätungen gerechnet werden. So bekunden derzeit vor allem die RBS und Bernmobil Mühe mit den Straßenverhältnissen. Und damit sind wir auch schon beim Wetter. Heute Montag erwartet uns ein ständiger Wechsel zwischen Sonne und Wolken. Dazwischen muss mit kürzeren Schneeschauern gerechnet werden, dies bei Temperaturen um rund 2 Grad. Morgen Dienstag ist es zunächst noch stark bewölkt, am Nachmittag zeigt sich dann aber immer häufiger auch die Sonne bei rund 3 Grad. Am Mittwoch ist es dann wieder stärker bewölkt, zu Beginn schneit es, später muss dann mit Regen gerechnet werden, dies bei milderen Temperaturen von bis zu 7 Grad.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Für die Schweizer Klimabewegung ist es ein großer Sieg. Am vergangenen Freitag fiel in Basel das Urteil gegen 5 Klimaaktivistinnen, die im Sommer 2019 den Hauptsitz der UBS blockierten. Gerichtspräsidentin Susanne Nese sprach alle Beschuldigten frei. Es habe sich um eine gewaltfreie und bedachte Aktion gehandelt, so die Gerichtspräsidentin. Das Urteil gilt auch für rund 50 weitere Personen, die ebenfalls auf der Anklagebank saßen. Für die Basler Staatsanwaltschaft ist das Urteil eine derbe Schlappe. Ursprünglich hatten sie gegen die AktivistInnen Strafbefehle mit Geldbußen von bis zu 150 Tagessätzen erhoben. Es ist das erste Urteil in einer Serie von Gerichtsprozessen nach den Protestaktionen vor der UBS und der Credit Suisse im Sommer 2019. Die nächsten Prozesse werden noch dieses Jahr in Zürich und Genf erwartet. Frieda Kohlmann vom Kollektiv Climate Justice zeigt sich zuversichtlich. Schließlich sei das Urteil vom vergangenen Freitag ein klares Statement, betont sie im Gespräch mit Salim Staubli.
Ja, wir freuen uns natürlich sehr über den Freispruch und darüber, dass das Gericht eigentlich bestätigt hat, dass der Protest gegen die Geldflüsse der UBS in Milliardenhöhe legitim war und auch weiterhin notwendig bleibt. Und was wir jetzt schon sagen können, ist, dass solange Geld von Schweizer Banken in fossile Industrien fließt und dadurch das Klima aufheizt, solange wird es auch den Widerstand brauchen, nämlich den der gesamten Gesellschaft.
Können Sie noch etwas ausführen, wie genau hat das Gericht oder vor allem auch die Richterin selbst die Freisprüche begründet?
Ja, die Richterin hat gesagt, nachdem ja auch die Staatsanwaltschaft schon den Vorwurf des Landfriedensbruchs selbstständig zurückgezogen hat, dass auch die anderen Vorwürfe haltlos waren. Es gab einfach nichts, was gezeigt hätte, dass es wirklich stattgefunden hätte. Also Nötigung war ja zum Beispiel noch ein Anklagepunkt, aber es war einfach niemand da, der genötigt wurde und darüber etwas hätte sagen können. Dann hat sie gesagt, es war ein friedlicher Protest. Das Recht auf Meinungsäußerung wurde wahrgenommen. Sie hat wortwörtlich mehrfach gesagt, Klimaschutz ist kein Verbrechen. Und sie hat dann zum Abschluss noch gesagt, dass es ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag ist und eine Aufgabe für uns alle, sich um Klimaschutz zu kümmern.
Wie war das jetzt im Gerichtssaal vor Ort? Waren da auch Vertreterinnen oder Vertreter der Klägerschaft, also der Bank vor Ort?
Nein, von der UBS war niemand da.
War niemand da, okay. Es ist ja so, also grundsätzlich herrscht natürlich große Freude über das Urteil. Dennoch eben einige der Freigesprochenen fühlen sich momentan nicht ganz wohl dabei oder es herrscht so eine kleine Ambivalenz. Können Sie noch etwas ausführen, weshalb genau?
Ja, Klimaschutz ist kein Verbrechen, aber Klimagerechtigkeit ist halt auch so viel mehr als Klimaschutz. Soziale Gerechtigkeit oder auch solidarische, diskriminierungsfreie, gute Lebensbedingungen für alle, das ist nicht einfach nice to have, sondern das sind integrale Bestandteile von Klimagerechtigkeit. Und gerade in Basel sind zurzeit andere Prozesse am Laufen, die Menschen betreffen, die sich zum Beispiel im Kampf gegen den Faschismus stellen oder auch für eine diskriminierungsfreie freie Welt kämpfen, da so nazifrei und der feministische Streik, die möchte ich da erwähnen. Und dort werden zurzeit sehr harte Urteile gefällt. Repression ist sehr groß und wir fühlen uns sehr solidarisch mit diesen Menschen. Also auch die Freigesprochenen von heute haben das mehrfach gesagt, dass sie voll und ganz hinter diesen Anliegen stehen und solidarisch sind.
Das heutige Urteil ist ja das erste Urteil in einer Serie von Gerichtsprozessen. Jetzt nach den Protestaktionen vor der UBS und Credit Suisse im Sommer 2019. Die nächsten Prozesse werden dann noch dieses Jahr in Zürich und Genf erwartet. Denkt ihr, der heutige Freispruch hat Auswirkungen auf die noch ausstehenden Prozesse?
Das Urteil jetzt von Basel, das stärkt die internationale Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir haben das auf den Social Media heute sehr stark erlebt, wie die Resonanz darauf war, überall Grenzen übergreifend. Und da gehen wir sehr zuversichtlich in den Frühling und gucken nach Zürich und nach Genf. Und ja, es bleibt dabei, solange Banken und multinationale Konzerne einfach so weitermachen wie bisher, gibt es diesen dringenden Handlungsbedarf für ziviles Engagement. Und kapitalistische Interessen werden fortfahren, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören, solange man sie das machen lässt. Und Menschen wie wir alle werden weiterhin darauf aufmerksam machen müssen und auch Alternativen aufzeigen, Visionen entwickeln von einer Welt, die lebenswert ist für viele. Und so in diesem Sinne, glaube ich, geht das auch weiter, auch nach diesem Urteil von heute.
Das sagt Frieda Kohlmann von Collective Climate Justice.
Rabe Info.
Freigesprochen, frei, um zu tun, was man will. Das gilt nicht nur für die KlimaaktivistInnen vor dem Basler Gericht, sondern ist auch Thema in einem Klassiker aus der Britpop-Ära, The Soup Dragons mit I'm Free.
What I want any old time. I said I'm free to do what I want any old time. I say love me, hold me, love me, hold me, 'cause I'm free to do what I want. Any old time, I say love me, hold me, love me, hold me, 'cause I'm I'm free.
Rabe-Info.
Vielen Jugendlichen in der Schweiz geht es momentan ziemlich schlecht. Aufgrund der Corona-Massnahmen leiden immer mehr von ihnen unter Einsamkeit, Zukunftsängsten und depressiven Zuständen. Das belegen mittlerweile nicht nur zahlreiche Berichte von psychologischen Fachkräften, sondern auch wissenschaftliche Studien. Dennoch seien die Jugendlichen derzeit kaum involviert in den öffentlichen Diskurs rund um Corona. Im Gegenteil, vor allem in den Medien würden sie eher stigmatisiert, als dass man sie zu Wort kommen ließe. Das sagt die offene Jugendarbeit der Stadt Bern TOI. Negative Schlagzeilen über jugendliche Gruppierungen, die im öffentlichen Raum für Probleme sorgen, häufen sich. So auch in der Stadt Bern. Mit dieser Stigmatisierung müsse nun Schluss sein, fordert TOI. Denn damit würde der Akzeptanz und Toleranz von Jugendlichen im öffentlichen Raum nur noch mehr Schaden zugefügt. Salim Staubli berichtet.
Gemeinsam auf Konzerte gehen, Partys organisieren oder einen gemütlichen Abend im Jugendtreff verbringen. All das ist für Jugendliche seit Beginn der Corona-Pandemie so gut wie unmöglich geworden. Grundsätzlich bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Situation so hinzunehmen, wie sie ist. Doch die lange Dauer der Pandemie macht den Jugendlichen allmählich zu schaffen. Sie leiden unter starken Gefühlen wie Einsamkeit und zeigen sich zunehmend verunsichert in Bezug auf ihre Zukunft. Die offene Jugendarbeit der Stadt Bern beobachtet diese Entwicklung mit großer Sorge, denn für die zuständigen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ist es aufgrund der geltenden Massnahmen schwierig, mit den Jugendlichen überhaupt noch in Kontakt zu bleiben. Vor Corona dienten dafür vor allem die vielseitigen Animationsangebote der offenen Jugendarbeit.
Und das hat sich jetzt extrem verlagert, weil alle diese Sachen nicht möglich sind. Fokussieren wir uns wirklich auf Beratungen und Unterstützung in ihren aktuellen Lebenssituationen.
Sagt Evelyn Grieb vom Trägerverein für die offene Jugendarbeit der Stadt Bern. Zudem müsse ihr Team das Angebot auch ständig anpassen an die neuen Schutzmaßnahmen. Anpassen müssten sich seit Beginn des Lockdowns aber in erster Linie die Jugendlichen, betont Geschäftsführerin Nicole Jörg-Ratter.
Während dem ersten Shutdown haben sie wirklich vom einen Tag auf den anderen wirklich sehr schnell lernen müssen, selbstständiger zu sein. Oder es sind wirklich ganz viele Netzwerke weggefallen, ganz viele Unterstützungen, die im persönlichen Kontakt auch waren, gerade betreffend Schule und Beruf. Und da mussten sie sich schnell lernen, selber zu organisieren, was für viele Jugendliche eine große Herausforderung war.
Was nicht zwangsläufig bedeutet, dass es seit Beginn der Pandemie allen Jugendlichen gleich erging. Gerade im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Situation dürfe hier keinesfalls pauschalisiert werden.
Jugendliche, welche ernst genommen werden oder entsprechend gefördert, positive Vorbilder haben und ohne finanzielle Not oder familiäre Belastungen aufwachsen, die bewältigen die Pandemie meist besser als bei denjenigen, wo eben Unterstützung fehlt oder welche mit Stress und finanziellen Not auch im familiären Umfeld betroffen sind. Für diese sicher noch mal schwieriger.
Geht es nach Nicole Jörg-Ratter, gibt es also Jugendliche, die besser mit der Situation zurechtkommen als andere und umgekehrt. So sieht es grundsätzlich auch ihre Teamkollegin Evelyn Grieb. Aber
so in der Tendenz erleben es die Jugendlichen schon als eine schwierige Zeit. Einerseits fehlen ihnen ihre Freunde und Freundinnen, es fehlen ihnen die gewohnten Freizeitaktivitäten, die komplett wegfallen. Also es fehlt sowohl Sport als auch sich treffen, als auch Shopping, als auch alles fällt weg, das sie bisher gekannt haben. Und sie müssen sich wie neue Strategien machen, wie sie ihre Freizeit verbringen.
Und vor allem, mit wem sie ihre Freizeit verbringen. Denn normalerweise sind Jugendliche viel stärker auf Gleichaltrige fokussiert als auf Erwachsene. Aufgrund der Corona-Maßnahmen sind Begegnungen mit Gleichaltrigen allerdings deutlich schwieriger geworden.
Und so fehlt einfach ein Bezugspunkt in ihrem Leben, den sie jetzt besonders brauchen würden. Und eine kurze Zeit fällt das nicht so ins Gewicht. Aber je länger halt jetzt die Maßnahmen dauern, umso mehr fallen sie ins Gewicht. Und deshalb finde ich schon, dass Jugendliche überdurchschnittlich härter getroffen werden von diesen Maßnahmen als die Erwachsenen, ja.
Dabei seien die Corona-Maßnahmen längst nicht das einzige Problem, mit dem die Jugendlichen derzeit zu kämpfen hätten, betont Evelyn Grieb.
Die berufliche Zukunft ist noch viel unsicherer als in anderen Zeiten. Schnupperlehren sind viel schwieriger zu finden. Und also so grundsätzlich haben alle Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, haben Zukunftsängste, weil sie denken, die Welt geht unter. Ja.
Dass für Jugendliche derzeit gerade die Welt zusammenbricht, scheint die breite Öffentlichkeit allerdings wenig zu interessieren. Gerade im medialen Diskurs rund um Corona werden sie derzeit eher stigmatisiert als integriert.
Das Beispiel, das mich am meisten schockiert hat, ist dieser offene Brief, den einige der Hausverwaltungen in Bern-West ihren Mieterinnen und Mietern zukommen ließ. Das betrifft drei riesige Quartiere, wo Tausende von Mieterinnen und Mietern wohnen. Also das ist jetzt nicht, dass 100 Menschen diesen Brief erhalten haben, sondern Tausende, wo die Jugendlichen als Störefriede bezeichnet werden, als Kriminelle dargestellt werden und die Mieterinnen aufgefordert werden, nicht selber den Kontakt zu suchen zu ihnen, zu diesen Personen, sondern direkt sich an den Sicherheitsdienst zu wenden. Und das schockiert mich eigentlich schon, dass die Jugendlichen pauschal einfach kriminalisiert werden in diesem Dokument.
Offenbar stören sich also gewisse Akteure daran, dass sich die Jugendlichen derzeit besonders oft im öffentlichen Raum aufhalten und hier und da für Probleme sorgen. Diese einseitige Perspektive sei aber mindestens genauso problematisch, betont Jugendarbeiterin Nicole Jörg-Ratter.
Sie können sich ja nirgends treffen, sie treffen sich auch sonst im öffentlichen Raum, weil es wenig Möglichkeiten gibt für sie, sich sonst zu treffen, wo sie auch ja nicht viel Geld ausgeben müssen, zum Beispiel, dass sie nicht haben in ihrer Lage. Und jetzt nimmt das so ein bisschen mit zu, oder? Die räumlichen Verhältnisse zu Hause, alle sind in diesem Homeoffice, Homeschooling, sie haben viel weniger Möglichkeiten, um sich abzugrenzen. Und deshalb haben wir auch das Gefühl, ist dieser Blick auf den öffentlichen Raum ganz stark auf die Jugendlichen gerichtet.
Und Evelyn Grieb ergänzt:
Es passiert ja auch sonst nichts im öffentlichen Raum. In normalen Zeiten lebt der öffentliche Raum mit noch ganz viel anderen Aktivitäten. Und im Moment gibt es nur Jugendliche, die irgendwas machen im öffentlichen Raum. Also gerade auch eben in der Stadt Bern fällt mir das auf. Also man sieht kaum mehr andere Menschen als junge Menschen draußen. Das ist tatsächlich so. Und eben dann ist automatisch der Fokus auf sie halt.
In Bern liegt der mediale Fokus derweil vor allem auf Jugendlichen aus den Berner Westquartieren. Unterschiedlichen Medienberichten kann entnommen werden, dass sich Zwischenfälle mit Jugendlichen in diesen Quartieren besonders oft ereignen würden. Quartiere, in denen viele Familien über migrantische Wurzeln verfügen. Evelyn Grieb sieht darin allerdings mehr als nur die Stigmatisierung der Jugendlichen aufgrund ihres familiären Hintergrundes.
Ich kann mir vorstellen, es zielt nicht in erster Linie auf den Migrationsvorsprung der Jugendlichen, aber halt auf die Stigmatisierung des Stadtteils Bern-West, der halt mit gewissen Sachen assoziiert wird in der Öffentlichkeit. Also es wird häufig, wenn es um Probleme geht, irgendwelcher Art, wird dann das Beispiel aus Bern-West herangezogen, so in den Medien auch gerne.
Der Trägerverein der offenen Jugendarbeit der Stadt Bern fordert nun ein Ende der öffentlichen und medialen Stigmatisierung von Jugendlichen. Es sei an der Zeit, sich in Toleranz und Aushalten zu üben.
Ich finde, es muss Platz haben, dass man laut rumschreit manchmal. Es muss auch Platz haben, dass man rumrennt, auf Sachen klettert. Und es muss auch Platz haben, dass Jugendliche ihre Grenzen austesten können. Also das muss auch im öffentlichen Raum Platz haben, wenn wir eine Gesellschaft sein wollen mit verschiedenen Generationen einfach. Also die Jugendlichen können nicht verschwinden aus dem öffentlichen Raum. Also sie können schon, aber was wären wir dann für eine Gesellschaft, die das nicht mehr aushalten kann?
Das sagt Evelyn Grieb. Gemeinsam mit Geschäftsführerin Nicole Jürger-Ratter arbeitet sie für die offene Jugendarbeit der Stadt Bern. Weitere Infos zur Stigmatisierung von Jugendlichen sowie einen Link zu jugendlichen Stimmen aus dem Pandemiealltag gibt es bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
Gut 1,2 Milliarden Franken soll er gekostet haben, der geheime Palast des russischen Präsidenten Wladimir Putin am Schwarzen Meer. Aufgedeckt hat dies der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny in einem knapp zweistündigen Film. Nawalny, wir erinnern uns, wurde vergangenen August vom russischen Geheimdienst vergiftet und überlebte nur knapp. Seither hielt er sich in Deutschland auf. Anfang letzter Woche kehrte Oppositionsführer Nawalny nach Russland zurück. Am Flughafen von Moskau wurde er direkt nach seiner Ankunft inhaftiert. Tags darauf ließ er eine ausführliche Recherche über Putins angeblichen Palast veröffentlichen. Kathrin Hiss, du hast den Film mit dem Titel «Ein Palast für Putin – Die Geschichte der grössten Bestechung» für uns angeschaut. Kannst du uns diese Gleichzeitigkeit erklären? Also warum kam der Film über den russischen Präsidenten genau jetzt heraus?
Laut einer Sprecherin Nawalnys wollte dieser den Film in Russland eigentlich selbst vorstellen. Nach seiner Verhaftung war jedoch klar, dass die Recherche sofort an die Öffentlichkeit müsse, um Druck aufzubauen auf den Kreml.
Wie steht es denn nun um Alexei Nawalny?
Nawalny wurde am vergangenen Montag in einem Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen habe. Eine Gerichtsanhörung soll zudem nächste Woche stattfinden. Bis jetzt wird er in Moskau in einem besonders gefürchteten Untersuchungsgefängnis festgehalten, das den Namen Matrosenruhe trägt, ein Gefängnis, in dem es immer wieder zu ungeklärten Todesfällen kam.
Zurück zum Video, das Putins angeblichen Palast zeigt. Dieser soll ja das teuerste Anwesen der ganzen Welt sein. Welche Details erfahren wir darüber in Nawalnys Film?
Laut Nawalnys Recherchen sei Putins Anwesen rund 78 Quadratkilometer groß. Das entspricht in etwa der Fläche von Stadt und Agglomeration Bern. Darauf befindet sich ein regelrechter Palast im Stile Versailles mit Spa-Bereich, Casino, Theater, Cocktail-Lounge etc. Alles ausgestattet mit den exklusivsten Luxusmöbeln. Ein Tisch alleine soll rund 50.000 Franken gekostet haben. Daneben gäbe es zwei Helipads, ein unterirdisches Eishockey-Stadion, ein Amphitheater, eine Kirche, eine Austernfarm und verschiedene Weingüter. 40 Gärtner würden sich alleine um die Grünanlagen kümmern. Im Film vergleicht Nawalny Präsident Putin mehrmals mit Louis XIV, dem unersättlichen französischen Sonnenkönig. Ein Hinweis auf Putins Größenwahnsinn geben denn auch die Eingangstore des Palastes. Diese seien mit dem Emblem des russischen Zaren bestückt. Doch was den Film wirklich brisant macht, ist die Rekonstruktion, wie Putin überhaupt zu so viel Geld gekommen sei und wie sein Vermögen verwaltet werde. Dem Reichtum zugrunde legen betrügerische Machenschaften einer Gang, wie Nawalny sie nennt, die seit den frühen 90er Jahren den russischen Staat und seine Bürgerinnen rücksichtslos ausnehme.
Eine korrupte Elite also, die sich auf Kosten eines ganzen Landes bereichere. Kannst du das genauer erklären? Also wie genau sind Putin und seine Gefolgsleute zu diesem unermesslichen Reichtum gekommen?
Nawalny zeigt im Film mit akribischer Recherche das Netzwerk Putins auf. Er belegt, wie sich die einzelnen Akteure am Staat bereichern und sich dabei gegenseitig decken. Er rekonstruiert die verschleierten Besitzverhältnisse genau. Streckenweise sind diese Verbindungen jedoch schwer nachzuvollziehen, wenn man die großen Namen der russischen Politik oder Wirtschaft nicht kennt. Der Kreml-Kritiker belegt alle Aussagen mit Fotos und Dokumenten, so dass auch als Laie klar wird, die russische Elite, Politiker, Ölkonzerne, sie alle sind korrupt und wirtschaften in die eigene Tasche. Dabei sind sie unersättlich, sie stehlen Gelder, die der Öffentlichkeit zugutekommen sollten. Das russische Volk scheint ihnen komplett egal zu sein. Nawalny bezeichnet Putin im Film als luxussüchtig und als reichsten Mann der Welt, der für seinen Reichtum über Leichen gehe.
Der Film deckt ja angeblich den größten Korruptionsskandal der russischen Geschichte auf. Was hast du sonst noch aus der zweistündigen Dokumentation mitgenommen?
Wie bereits gesagt, es ist nicht immer leicht, Nawalnys Ausführungen zu folgen. Er spricht sehr schnell und stellt Dutzende Mitstreiterinnen Putins, Scheinfirmen und deren Machenschaften vor. Es ist klar, dass der Film auf ein russisches Publikum abzielt. So erstaunt es denn auch nicht, dass er auf einer Ebene bleibt, in der sich die ZuschauerInnen persönlich betroffen fühlen sollen. Selbst müssen Russinnen und Russen ihren Alltag während einer andauernden Wirtschaftskrise mit knappem Portemonnaie bestreiten, wohingegen ihr Präsident im Luxus schwelt. Andere Aspekte von Putins 20-jähriger Herrschaft werden im Film nicht thematisiert. Weder seine aggressive Außenpolitik noch die Repression gegen Andersdenkende innerhalb des eigenen Staates. Als Zuschauerin in der Schweiz ist bemerkenswert, jedoch auch nicht wirklich überraschend, manche Spuren der Korruption führen auch hierher in die Schweiz. Das Rohstoffunternehmen Gunvor etwa mit Sitz in Genf spiele bei Putins Treiben eine wichtige Rolle.
Mittlerweile wurde der Film auf YouTube fast 100 Millionen Mal aufgerufen. Wird dieser Skandal am Throne Wladimir Putins rütteln?
Der Film gilt zwar als Kampfansage an den Kreml, doch noch sind seine Konsequenzen nur schwer abzuschätzen. Am Ende des Videos ruft Nawalny zu Demonstrationen auf. «Unsere Zukunft liegt in unserer Hand», sagt er, «schweigt nicht». So gingen denn auch am vergangenen Samstag im ganzen Land rund 100.000 Menschen auf die Straße, um für die Freilassung Nawalnys zu demonstrieren. Mehrere Tausend seien dabei festgenommen worden. Ob dieser Druck von der Straße aufrechterhalten werden kann, ist ungewiss. Proteste sind in Russland nur mit einer Genehmigung möglich. Hinzu kommt natürlich Corona und garstiges Wetter mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad. Auf Herbst sind in Russland Parlamentswahlen angesetzt. Die Verhaftung Nawalnys zeigt im Hinblick darauf schon eine gewisse Nervosität in den Reihen der Elite. Ob sich die Bevölkerung des größten Landes der Welt deswegen von dieser Elite wirklich abwenden wird, wird sich noch weisen müssen.
Danke, Katrin Hiss, für diese Einschätzungen. Der Film «Ein Palast für Putin», die Geschichte der größten Bestechung, gibt's auf YouTube zu sehen. Bis anhin nur in russischer Sprache mit englischem Untertitel. Einen Link dazu gibt's bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Montag, den 25. Januar. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Salim Staubli und Katrin Hiss. Die nächste Infosendung gibt es morgen hier um die gleiche Zeit. Dann sprechen wir unter anderem über das Filmfestival Norient, das dieses Wochenende in Bern stattfindet, und über ein Frauenradio im Amazonas. Am Mikrofon verabschiedet sich Frau Feutz. Habt einen schönen Tag. Habt Sorge und bleibt gesund. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.